Es ist was ganz Besonderes, so eine Trauung zu erleben. So, wenn zwei Menschen auf die Idee kommen, hey, uns reicht es nicht nur von der Ordnungsmacht im Staat, vor dem Standesamt zu sagen ja, sondern wir wollen ganz bewusst den Segen Gottes auf unserem Leben, in unserer Ehe haben. Und das ist was ganz, ganz Großartiges. Beziehung ist das. Zwei Menschen lassen sich aufeinander ein, aber es ist nicht nur eine Beziehung zweier Menschen, sondern da kommt eine dritte Schnur dazu. In der Bibel gibt es den Vers, eine dreifache Schnur, die reißt nicht so leicht. Wenn man drei Schnüre miteinander verkordelt, das ist stabil. Die dritte Schnur ist Gott. Die Ehe ist wohl die intimste Art der Beziehung, die wir so kennen. Ich weiß nicht, vielleicht kommt jemand von euch auf noch eine intimere Art, aber die Ehe ist die intimste Art, die mir so eingefallen ist. Wir haben ja so Schritte, gibt es in unserer Gesellschaft, wo das fängt an mit so Teenager, so Schmetterlinge im Bauch, so verliebt sein, man macht die ersten Erfahrungen, Erlebnisse mit einem Menschen außerhalb der eigenen Familie. Irgendwann kommt der Schritt, wo man sich darauf einigt, ja, wir gehen wirklich miteinander. Und später vielleicht der traditionelle Schritt, dass man sich miteinander verlobt, dass man sagt, wir wollen heiraten und wir verloben uns miteinander und wir planen die Hochzeit. Auch die Verlobungszeit ist nochmal eine intensivere Zeit. Und letztendlich dann die Ehe, die Trauung, das Miteinanderleben. Man kriegt ja alles vom anderen mit. Da könnt ihr in 11 Jahren Ehe sicher schon einiges dazu sagen. Bei uns, bei meiner Frau und mir ist es zumindest so, also man kennt wirklich die kleinsten Kleinigkeiten voneinander. Und wenn der andere schon auf einer gewissen Art und Weise anfängt zu reden, dann weiß man, okay, jetzt kommt gleich was. Aber man kennt auch die schönen Seiten. Man weiß, wie man den anderen glücklich machen kann. Man weiß, was ihm Freude macht, tief im Inneren wirklich berührt. Eine Beziehung der intimsten Art. Eine fast, nicht ganz, aber fast auch so intime Beziehung ist dann, wenn ein Kind dazukommt, so wie bei euch die Olivia, eine auch ganz intime Beziehung, eine Eltern-Kind-Beziehung, eine Mutter-Kind, eine Vater-Kind-Beziehung. Es ist auch was ganz, ganz, ganz Intimes. Umso schlimmer ist es in unserer Gesellschaft, wenn wir dann davon hören, wenn so eine intime Beziehung missbraucht wurde. Das ist eine ganz, ganz große Schweinerei dann. Das ist ein Beziehungsbruch ohnegleichen. So kostbar ist eine Eltern-Kind-Beziehung. Eine Vater-Kind-Mutter-Kind-Beziehung, die ist für Entwicklungspsychologen, die wissen das durch und durch. Wir haben früher gelernt, in der Erziehungskunde, in dieser Zeit, in den ersten Jahren, baut ein Kind Urvertrauen auf. Ja, das beginnt sogar schon noch vor der Geburt, wenn es die Stimme der Eltern durch die Bauchwand hört. Wenn das Kind dann die ersten Jahre durchlebt, gerade die ersten 3 Jahre, aber auch darüber hinaus, sind sehr, sehr wichtig für ein Kind, dass tiefes Urvertrauen aufgebaut wird. Dieses Urvertrauen ist ja eine Lebensäußerung, die bezeichnet, dass ein Mensch, wenn er grundsätzlich jemand Neues kennenlernt, mit welcher Haltung geht dieser Mensch in eine neue Beziehung rein? Das kann jeder bei sich selber auch beobachten. Wie begegne ich neuen Menschen? Kann ich erst einmal Vertrauen entgegenbringen? Oder bin ich erst mal zurückhaltend, misstrauisch vielleicht sogar? Wie stark ist mein Urvertrauen, mein Grundvertrauen? Das wird in so jungen Jahren angelegt. Und da ist diese intime Beziehung der Eltern zu ihrem Kind so notwendig, so wichtig. aber auch in der Erziehung Grenzen setzen, Grenzen lernen. Das ist so auch wichtig. Das ist gern ein Thema, was man ein bisschen an die Seite schiebt. Grenzen setzen fällt einem nicht leicht. Ich weiß, wie es mir als Vater geht, wenn meine Töchter zu mir kommen und sagen, Papa, darf ich mir was Süßes holen? Und wir hatten vorher abgemacht, heute gibt es nichts Süßes. Dann da hart zu bleiben unter den schmachtenden Blicken des eigenen Kindes, das ist nicht einfach. Aber es ist wichtig. Denn wenn man heutzutage in der Arbeitswelt Arbeitgeber fragt, was ist eines der größten Probleme, wenn sie Menschen versuchen anzustellen, für eine Ausbildung, für einen Arbeitsplatz, dann sagen sie, die soziale Kompetenz, das Verhalten, sich richtig bewegen zu können, zu wissen, wo sind Grenzen und wo kann ich Freiheit ausleben. Dieses Einschätzen, dieses soziale Verhalten, das steht ganz, ganz oben auf der Wunschliste von Arbeitgebern heutzutage. Und das kann man Kindern schon sehr früh mitgeben. Aber gerade das fehlt in unserer heutigen Gesellschaft. Das ist eines der Hauptmankos, die gesagt, man sagt, wenn Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene aus der Schule, aus dem Studium rauskommen, ein Großteil von ihnen hat im Sozialverhalten echtes Defizit. Umso wichtiger ist es, dass man als Eltern da die Verantwortung wahrnimmt. Und das passiert eben nicht von oben herab, so ich als Erwachsener sage dir jetzt, wo es lang geht, sondern das wächst in einer intimen, vertrauensvollen Beziehung, wo Vertrauen nicht missbraucht wird. Wo das Kind weiß, wenn meine Eltern mir jetzt Grenzen setzen, dann will mein Vater, will meine Mutter das Beste für mich. Wir haben bei uns vielleicht so ein kleines Erlebnis. Wir haben bei uns es vor ein paar Tagen gewagt, unseren Videoschrank auszumisten. Und da haben sich unter den Filmen einiges angesammelt, wo wir nicht für gut empfinden. Wir haben da die letzten Monate, Wochen, auch Jahre nicht mehr so scharf drauf geachtet. Und heutzutage, wenn man sich die Kinderfilme anschaut, sind sehr, sehr viele Kinderfilme dabei, die um Zauberei und Magie sich drehen. Und wir haben festgestellt, das sind diese hübschen kleinen Ponys, diese Little Ponys, die da rumzaubern. Und wenn man sich die Barbie-Filme anschaut, ich habe nur mal drei Töchter, da fallen einem Barbie-Filme am meisten auf. Und es gibt mittlerweile über 20 Barbie-Filme. Wir hatten sie vom Fernsehen aufgenommen, alle. Wir haben jetzt ausgemistet. Sind drei Filme übrig geblieben. Unsere jüngste Tochter, der fiel es schwer, sich vorstellen zu können, dass es eine Prinzessin geben kann, die nichts mit Zauberei und Magie zu tun hat. Wie eng wird da was gekoppelt miteinander? Eine Prinzessin hat was mit Zauberei und Magie zu tun. Schaut euch die Barbie-Filme an. Aber auch andere Filme. Und wir haben gesagt, nein, wir setzen hier eine Grenze, wir möchten das nicht. Und meine Kinder haben mich an der Stelle total überrascht. Dass dann der Vorschlag meiner Großen kam, die ist jetzt 11 Jahre alt, ja gut, dann schauen wir die halt nicht mehr an. Habe ich gedacht, okay, noch bevor ich gesagt habe, ihr dürft die nicht mehr anschauen. Okay, da ist Zauberei drin, das ist nicht so gut, kein Problem, schauen wir nicht mehr an. Da war ich total platt. Die mittlere ist dann gleich, wir haben ja die meisten Filme so vom Fernsehen aufgenommen, aber ein paar haben wir auch als Originalfilme. Und meine mittlere Tochter, die hatte sich eine DVD gekauft von My Little Ponies, von ihrem eigenen Taschengeld zusammengespart. Und die ist da hingegangen, wir haben nicht gesagt, was sie machen muss. Sie ist da hingegangen, hat das rausgezogen und hat die DVD weggeschmissen. Mir sind fast die Tränen gekommen, als ich das gesehen habe. Wisst ihr, das ist die Basis. Nicht, weil wir irgendwas von oben herab gesagt hätten, was gut oder was schlecht sei, sondern das ist die Basis einer vertrauensvollen Beziehung. Unsere Kinder vertrauen uns, dass das, was wir als gut erachten, wirklich gut ist, was wir als fragwürdig erachten, wirklich fragwürdig ist. Und sie ziehen dann auch die Konsequenzen. Und das ist, was Kinder so sehr brauchen. Eine vertrauensvolle Beziehung, die Klarheit schafft auch. Beziehung. Wäre unsere Beziehung zu unseren Kindern nicht so gut, wäre das garantiert nicht so gelaufen. Da hätte es Rebellion oder Schreie oder sonst was gegeben. Ich möchte heute über Beziehung sprechen. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen. Die meisten von euch werden sie kennen. Eine Geschichte aus der Bibel, wo es um eine zerbrochene Beziehung geht. Und zwar eine Vater-Sohn-Beziehung. Lukas 15, Vers 11 bis 32. Könnt ihr sie auch einblenden? Das wäre toll. Dankeschön. Jesus erzählt eine Geschichte. Ein Mann, also Jesus fuhr fort, der hat vorher schon ein paar Geschichten erzählt. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Ich unterbreche ganz kurz. Mal eine Frage an die älteren Väter unter euch. Ist euch das schon mal passiert? Euer Kind zu euch gekommen? Papa, zahl mir mein Erbe aus. Hier, bar auf die Hand. Im deutschen Recht ist das vielleicht noch einigermaßen vertretbar. In dem damaligen Hintergrund war das unvorstellbar. Erbe wurde erst ausbezahlt nach dem Tod der Eltern. Das, was der Sohn hier macht, ist, Papa, für mich bist du gestorben. Ich will mein Erbe. Das Geld ist mir mehr wert als du, als die Beziehung zu dir. Was muss in einer Beziehung vorher kaputt gegangen sein, dass so eine Reaktion an den Tag gelegt wird? Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Und dann kommt der nächste Knaller. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Kein, oh Sohn, wie kannst du mir das antun? Sondern er teilt es auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Nur weg von dieser Familie. Nur auf eigenen Beinen stehen. Ein Stück weit konnte ich das sogar nachvollziehen. Als ich 19 war, ich hatte ein echt schönes Elternhaus. Aber als ich 18, 19 war, ich zog sofort von zu Hause aus. Nicht weil ich mich verkracht hatte, sondern weil ich auf eigenen Beinen stehen wollte. Er zog in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Nicht nur, dass er sein Geld verbraucht hat, sondern jetzt kommt auch noch eine Wirtschaftskrise. Börsencrash, würde man heutzutage sagen. Echtes Problem. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes. Und dieser schickte ihn zu den Schweinehüten auf seine Felder. Der Sohn hat echt alles angenommen, was er gekriegt hat. Und das sieht man an der Stelle, dass er bereit war, die Schweine zu hüten. Nicht nur, dass das auch heute vielleicht nicht so sehr angesehen ist, wenn jemand Doktor, Professor ist und an irgendeiner Lasertechnologie forscht, ist er auch in unserer Gesellschaft mehr angesehen, als wenn er sagen würde, ich bin Schweinebauer. Ich darf sowas sagen, ich komme vom Bauernhof. Aber ein Schweinehüter war damals noch weniger angesehen. Schweine galten in Israel als unreine Tiere. Als Tiere, die man weder aß, noch sich mit ihnen abgab. Aber er nahm den Job an, weil er ihn brauchte. Ja, noch mehr. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Und jetzt, in dieser äußersten Not, kommt er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Tagelöhner waren damals sowas wie heutzutage Menschen, die von Tag zu Tag schauen müssen, dass sie angestellt werden. Zum Beispiel in einer Zeitarbeitsfirma. Ich habe das mal in Hamburg mitbekommen. Damals habe ich mir das mal angeschaut, ob das eine Option wäre, um in die Computerbranche zu kommen. Und da hätte ich jeden Tag in der Zeitarbeitsfirma hinkommen müssen, um zu schauen, ist eine Arbeit jetzt für mich da oder ist keine Arbeit für mich da? Und wenn eine Arbeit da wäre, hätte man vielleicht Arbeit für eine Woche oder für einen halben Monat gehabt und dann hätte man wieder schauen müssen. Die Tagelöhne damals, das war etwa auf dem Level, aber noch wesentlich schlechter. Die Tagelöhner, die wussten jeden Morgen, wenn sie aufgestanden haben, nicht, ob sie wieder einen Job kriegen. Und er sagt sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Also die Bezahlung bei seinem Vater, selbst bei dieser untersten Arbeitsklasse damals, darunter gab es nur noch die Sklaven, selbst die Bezahlung damals, die hat gestimmt bei seinem Vater. Sie haben alle mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Er erinnert sich. Was machen? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen. Nicht, hey Alter, ich bin zurück. Sondern ich will ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich habe dich für tot erklärt. Ich habe mir mein Erbe auszahlen lassen. Du warst mir egal. Ich habe mich versündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So hat er den Entschluss gefasst und sich auf den Weg gemacht. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Und jetzt kommt ein so geniales Bild. Der Vater, sah ihn schon von weitem kommen. Man muss sich das jetzt mal vorstellen, im alten Orient, die hatten ja Flachdächer und das steht jetzt hier nicht in der Bibel, ich male mir das einfach nur mal aus. So ein Patriarch, so ein Vater, der damals auch so mehrere Tagelöhne hatte und so weiter, der war auch wohlbeleibt. Weil es war nicht so wie heute, dass man gesagt hat, okay, du solltest was für deine Fitness tun, sondern je reicher du warst, desto fetter war das Essen und desto mehr hat man das deinem Körpervolumen auch angesehen. Also so ein richtig patriarchischer Vater, der hatte entsprechendes Körpervolumen. Und ich kann mir vorstellen, der hat sich danach gesehnt, dass sein Sohn eines Tages wieder zurückkommt. Dass er zurückkommt und Versöhnung stattfindet. Die Liebe des Vaters war nicht erkaltet für seinen Sohn. Und er hat sich Tag für Tag auf das Flachdach oben drauf gestellt und geguckt. Und da ist mein Sohn entlanggezogen. Kommt er wieder? Und eines Tages, er steht morgens, man wusste, früh morgens steht er immer da oben. Für eine halbe Stunde und dann kommt er irgendwann runter und fängt auch an mitzuhelfen, zu arbeiten. Aber die halbe Stunde, die ist der Vater da oben. Und er steht da oben und er sieht da am Horizont den Weg entlang kommen. Ein ganz kleiner Punkt, da kommt wer? Wer ist denn das? Und der Vater erkennt seinen Sohn wieder. Und er freut sich, der Sohn, der kommt. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell der Vater vom Flachdach die Treppe runtergeflitzt war und mitsamt seinem Volumen seinem Sohn entgegen. Ja, mein Sohn kommt! Mein Sohn kommt zurück! Und mit schweren Schritten, wumm, wumm, rennt er seinem Sohn entgegen. Er freut sich dermaßen. Soweit, so, so eine Illustration, wie ich mir das vorstelle. Also in der Bibel steht, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen. Also da steht wirklich lief. Im griechischen Grundtext steht da wirklich, ja, ihm entgegenrennen, soweit das eben seine Körpermasse zugelassen hat. Und er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Kerl kommt gerade von den Schweinen, bitteschön. Er lief ihm entgegen und fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Ich stelle mir so vor, der Sohn, der rabbelt sich zusammen, hat diese Begrüßung gar nicht erwartet, rabbelt sich auf und sagt das Sätzchen, was er sich vorgenommen hat. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Weiter kommt der Sohn gar nicht. Er hat sich ja noch mehr vorgenommen. Er hat gesagt, würdest du mich bitte zu einem deiner Tagelöhner machen? Aber dazu kommt er gar nicht mehr. Doch der Vater unterbricht seinen Sohn. Es reicht, hast genug gesagt. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Was für Geschenke. Die Geschenke will ich gleich mit euch zusammen nochmal anschauen. Holt das beste Gewand, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot. Und nun lebt er wieder. Er war verloren. Und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. An der Stelle könnte die Geschichte eigentlich zu Ende sein und man könnte sagen, Happy End, alles gut. Aber die Geschichte geht noch weiter. Es gibt ja noch einen zweiten Sohn. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn wohlbehalten hat, wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus. Auch hier die Liebe des Vaters. Sein Vater kommt zum älteren Sohn heraus, der schmollend draußen sitzt. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, weißt du, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Was für ein Vorwurf. Ein Groll, der schon lange in ihm drinsteckte, platzt bei der Gelegenheit raus. Und nun kommt dieser Mensch da zurück. Dein Sohn, nicht mein Bruder, sondern dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Was für eine Enttäuschung spricht aus diesen Worten. Aber der Vater, der liebt auch seinen älteren Sohn. Kind, sagte der Vater zu ihm. Du bist immer bei mir. Ist das nicht erstmal die größte Sache, woran der Vater seinen Sohn erinnert? Hey, du bist immer bei mir. Wir zwei können Beziehungen miteinander haben. Und dann fügt er hinzu, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Du darfst dir einen Ziegenbock nehmen. Ich muss ihn dir nicht erst geben. Alles, was mir gehört, gehört dir. Diese Geschichte ist ja von Jesus erzählt zum Zeugnis, wer Gott ist. Wer sich als Kind Gottes zählen darf, der darf wissen, alles, was Gott gehört, darf auch mir gehören. Was gehört denn Gott? So eine Frage würde von meiner Tochter garantiert kommen. Papa, was gehört denn Gott? Gott hat die ganze Welt geschaffen. Ihm gehört so unendlich viel. Wisst ihr, wenn ihr einen Arbeitgeber habt, zahlt der euch euer Gehalt. Aber dass er in der Lage ist, euer Gehalt zu zahlen, wo hat er denn das her? ja, dass sein Unternehmen funktioniert. Ja, woher kommt denn das? So könnte man die Reihenfolge fortsetzen und am Ende kommt raus, es ist alles ein Geschenk von Gott. Ich komme vom Bauernhof, habe ich schon gesagt. Mir war klar, die Rübe, die auf dem Feld wächst, wir können säen, wir können düngen, aber dass die Rübe wächst, können wir nicht machen. Es kommt von Gott letztendlich. Ich könnte sogar die idealen Wachstumsbedingungen einstellen in einem Gewächshaus, aber selbst dann, das Wachsen kann ich nicht machen. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir uns doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Komm, freu dich mit, dein Bruder. Und so sagt auch die Bibel, wenn ein Mensch Gott kennenlernt, begreift, dass Gott mehr ist als nur eine Theologie, sondern dass man Gott wirklich kennenlernen kann, dann ist ein Fest im Himmel. Dann schmeißen die Engel eine Party. Steht wirklich in der Bibel. Eine zerbrochene Beziehung wird heil. Ich möchte kurz drei Sachen anschauen. Warum ist diese Beziehung zerbrochen? Der Sohn hat geglaubt, woanders ist es besser. Das passiert relativ vielen, auch Kindern, die in frommen Familien aufwachsen, dass sie erstmal glauben, woanders, außerhalb von dem Frommen, ist es besser. Oder andere Menschen, ich bin nicht in einer frommen Familie aufgewachsen. Ich habe früher gesagt, ach, Gott ist nicht so mein Ding. Du bist vielleicht fromm veranlagt, für dich ist das was, für mich nicht. Das zeigt, dass ich Gott gar nicht gekannt habe. Dass ich mir nur eingebildet habe, was über Gott zu wissen und das, was ich im Religionsunterricht oder in der Schule, also in der Schule oder im Konfirmandenunterricht gelernt habe, dass ich damit schon alles wüsste. Ich habe gedacht, woanders ist es besser. Mit dem Frommen, mit Gott, da will ich nichts zu tun haben. Gott ist nicht mein Ding. Eine Beziehung, die unter Zerbruch steht. Der junge Sohn, der weggeht in ein fremdes Land. Wisst ihr, es geht an der Stelle nicht um Kirche. Es geht nicht um Mitgliedschaft in einer Kirche. Es geht an der Stelle darum, ob du wirklich Gott kennst. Oder kennst du Gott nicht? Wenn du Gott nicht kennst, dann ist es wie mit dem Vater und dem Sohn. Eine zerbrochene Beziehung. Und wie wurde die Beziehung heil? Der Sohn hat nicht 1000 Euro Wiedergutmachung geleistet. Eine entsprechend große Spende ins Opferkorb reingetan. Nein. Die Voraussetzung ist überhaupt erstmal die Liebe des Vaters. Weil der Vater seinen Sohn dermaßen geliebt hat. Wisst ihr, der Sohn hätte sich 100-mal vornehmen können, ich gehe zurück zu meinem Vater und sage, ich bin nicht mehr dein Sohn und ich bin ab jetzt dein Tagelöhner. Der Vater hätte ihn hochkant vom Hof schmeißen können, ihn wegschicken können. Aber der Vater hat das nicht getan. Die Voraussetzung der Versöhnung war die Liebe des Vaters. Und so heißt es in der Bibel, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Ja, die Bibel geht noch einen Schritt weiter. Sie sagt, als wir noch Feinde Gottes waren, als wir mit Gott nichts zu tun haben wollten, als wir ihn sowieso auch für verrückt und blöd und sonst was erklärt haben, zu dem Zeitpunkt hat Gott dich schon geliebt. Und nichts und niemand konnte seine Liebe zu dir aufheben. Die Liebe des Vaters gilt dir. Und er ist am Kreuz gestorben, damit der Weg frei ist, damit du Vergebung deiner Schuld haben kannst. Vergebung von Sünde. Darum gibt es in jeder Kirche ein Kreuz. In fast jeder, nicht in jeder. In fast jeder Kirche ein Kreuz, weil es der Ort ist, wo Gottes Liebe am heißesten brennt. Und die Liebe des Vaters ist die Grundlage. Und dann kommt der Entschluss des Sohnes dazu. Der Entschluss des Sohnes, ich will nach Hause gehen. Ich schreibe zurzeit Ordinationsarbeit, das heißt eine theologische Facharbeit. Und mir ist dabei aufgefallen, ich habe immer gesagt, wenn jemand zum Vaterheim kommt, ist das Umkehr. Mir ist aufgefallen, dass die Bibel zwei verschiedene Begriffe dafür kennt. Das eine ist, jetzt kommt etwas für die griechisch Interessierte, Epistrepho. Und das andere ist Metanoia. Ich habe immer gesagt, wenn jemand zu Gott zurückkommt, so wie der Sohn zum Vater, dann ist das Metanoia, Umkehr. Metanoia heißt 180 Grad Wende. Ich habe da was falsch gesehen. Das habe ich neu entdeckt. Diese Rückkehr zum Vater ist das griechische Wort Epistrepho. Das ist Heimkommen. In dem gesamten biblischen Zeugnis bedeutet Heimkommen, Zurückkehr zum Vater, erstmalig eine Entscheidung, die Bedeutung hat, für wo ich meine Ewigkeit verbringen werde, wo es nach dem Tod für mich weitergeht. Das ist Epistrepho, ein Heimkommen zum Vater. Und Metanoia ist dann, Epistrepho ist einmalig. Ich entscheide mich, diesem Gott gehören zu wollen. Ich entscheide mich, diese Liebe haben zu wollen. Und Metanoia ist dann die jeweilige Umkehr, die Kurskorrektur in meinem Leben. Das heißt, wenn ich mit Gott lebe, so wie der ältere Sohn, der war zu Hause, aber er hat Metanoia gebraucht, Kurskorrektur. Er war abgekommen aus der Liebesbeziehung und es wurde kalt und er hat nicht einmal gewagt zu feiern. Metanoia ist, wenn ich eine Beziehung zum Vater habe, aber eine Kurskorrektur brauche. Und Epistrepho heißt, ich kehre zurück zum Vater, ich komme heim. Die eine Entscheidung ist eine Entscheidung für die Ewigkeit. Die andere will jeden Tag neu getroffen werden. Zum Abschluss möchte ich euch noch die drei Geschenke, die der Vater gibt, vorstellen. Gott geht es nicht nur darum, komm zu meiner Liebe, sondern Gott schenkt aus Liebe auch etwas. Er will eine Beziehung, die sich wirklich auch zeigt und lohnt. Der Sohn kriegt drei Geschenke, wisst ihr es noch? Das Gewand, ja? Der Ring, Sandalen. Das Gewand, den Ring und die Sandalen. Diese Sachen sind wesentlich deutlicher, als es uns vielleicht vorkommt. Naja, klar, er kriegt ein paar Klamotten, so ein Gewand. Die Bibel verwendet den Gewand als Zeichen des neuen Menschen. Wenn wir eines Tages nach dem Tod unsere Augen wieder aufmachen, das klingt cool, ich finde das klasse, ich werde nach dem Tod meine Augen wieder aufmachen. Wenn ich eines Tages nach dem Tod von Jesus wieder auferweckt werde zum ewigen Leben und ich glaube, dass das richtig real passieren wird, ich bin dabei, ich hoffe du auch. Liebe des Vaters ist das Maßgebliche, das, was er am Kreuz getan hat. Jeder, der daran glaubt, jeder, der an Jesus glaubt, der geht nicht verloren, sondern hat das ewige Leben. Die Bibel sagt, diejenigen, die sind so wie mit einem neuen weißen Gewand, die tragen ein neues Gewand, so wie der Sohn an der Stelle ein Gewand kriegt, er wird als Sohn wieder eingesetzt. So kriegst du, geistlich gesehen, ein weißes Gewand angezogen. Das Geschenk, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Wenn du deine Sünden vor Gott bekennst und sagst, ich will zu dir zurückkommen, Vater, und alles, was unsere Beziehung kaputt gemacht hat, alles, was mich von dir trennt, das soll weg. Das Geschenk des Gewandes, das Geschenk des Rings. Das Geschenk des Rings ist in der antiken Welt ein Siegelring gewesen. Wisst ihr, was man mit dem Siegelring macht? Heutzutage unterschreibt man einen Vertrag. Damals, wenn ein Vertrag festgemacht wurde, zum Beispiel, ach, ich kaufe 12 Rinder, dann hat man den Vertrag besiegelt. Auf Wachs hat man mit dem Siegelring eingeschlagen und dann wurde das besiegelt. Und der Abdruck des Siegelrings, das war das Zeichen, dieser Vertrag ist gültig. Der Vater gibt den Siegelring an den Sohn. Der Sohn kriegt, heutzutage würde man sagen, Prokura-Vollmacht. Der Unternehmenschef sagt, ab jetzt, du kannst wieder alle Verträge unterschreiben, von heute auf morgen. Gott möchte dir ein Leben schenken, wo er zu dir steht, wo du die Macht Gottes in deinem Leben erleben kannst. Weißt du, in der Bibel steht, es gibt Leute, die das Religiöse alles für schön halten, das Christliche alles für schön halten. Aber die Macht Gottes, die bestreiten sie. Ach, Wunder und so, auch heutzutage unglaubwürdig. Vergiss es. Die Bibel sagt, solche Menschen meide. Gott hat die Macht, in deinem Leben Dinge in Ordnung zu bringen. Gott hat die Macht, in deinem Leben Beziehungen in Ordnung zu bringen. Kannst du dir das vorstellen? Eine Beziehung, die total zerstritten ist, kann wieder heile werden. Gott hat die Macht, auch gesundheitliche Gebrechen zu heilen. Gott hat die Macht, innere Stärke und Kraft zu geben. Gott gibt dir den Ring als seinem Kind. Und Gott gibt Schuhe. Damals war Schuhe ein Kennzeichen davon, dass man kein Sklave ist, kein Gefangener. Gott möchte, dass du ein Leben in Freiheit führen kannst. Sind das gute Nachrichten? Ich war vor ein paar Wochen auf einer Bundeskonferenz. Da ging es um das Thema Leidenschaft. Und ein Prediger hat gesagt, Leidenschaft sieht man äußerlich an. Man kann nicht leidenschaftlich da sitzen und sagen, ja, bin auch dafür. Habt ihr schon mal die Leute in einem Fußballstadion gesehen? Wenn ein Tor fällt, ja! Oder wenn wenn der Ball ins falsche Tor geht, nein! Leidenschaft ist sichtbar. Der allmächtige Gott gibt dir drei Geschenke, wenn du in einer Beziehung mit ihm reingehst. Er als Vater gibt dir ein neues Gewand. Er gibt dir den Siegelring und er gibt dir Schuhe an die Füße. Er beschenkt dich. Er beschenkt dich. Nicht den anderen, nicht der, guck mal kurz nach rechts oder nach links, nicht den, der rechts oder links neben dir sitzt. Dich persönlich, den anderen auch. Aber dich persönlich meint Gott und beschenkt dich. Und ich frage euch jetzt an der Stelle nochmal, ganz bewusst nochmal. Ist das eine gute Nachricht? Ja! Unser Gott beschenkt uns. Er beschenkt uns mit ewigem Leben. Er beschenkt uns, dass er in diesem Leben dein Leben schon in Ordnung bringen will. Den Mist aus deinem Leben fegen will. Gott hat vor, dich zu lieben. Gott beschenkt dich. Das ist wirklich gute Nachricht. Halleluja. Amen.